Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und ich begrüße alle im Podcast, im Video, am Video, wie auch immer, bei einer weiteren Review-Episode. Review-Episode Nummer 24 und wir haben wieder was ganz
Jubiläum.
Wieder was ganz Aktuelles im Programm. Vielen Dank dafür. Und zwar Booksmart. Ab heute, 14.11., wenn ihr tagesaktuell an unserem Feed hängt, ab heute im Kino das Regiedebüt von Olivia Wilde. Und es gibt es Besseres, eine Filmreview von Nerds, über Nerds, für Nerds. Bleibt smart, bleibt dran. Es wird auf jeden Fall spannend. Fahre ja fort, Alex, bitte.
Ach, vielen Dank. Ja, also ich bin jetzt nicht so smart. Ich wollte aber trotzdem einmal erwähnt haben, dass ich alle begrüße zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, nein, ich bin nicht smart. Ich musste drauf einsteigen, es tut mir leid. Nerd, check. Smart, leider. Ich hoffe, ich habe mich trotzdem nicht disqualifiziert.
Schreibst du gerade mich? Ich wollte gerade sagen, Achtung. Dünnes Eis, heiße Sohlen.
Uff.
Lieber Alex zu meiner Rechten.
Uiuiui. Werde ich ja hochrot gefasst. Fast.
Fast.
Ja.
Übung macht den Meister. Kannst du gut verstecken.
Das ist das gute Make-up. Maske. Das ist nicht aufgetragene.
Natürliche Schönheit.
Booksmart.
Booksmart. Ein japanischer Film von
Booksmart. So. Kinoauswertung in Deutschland. Ab heute.
Ab heute, 14.11.
Cool. Nachdem wir letzte Woche uns ausgiebig schon darüber beschwert haben, wie lange das bitte gedauert hat, verdammt nochmal.
Ja.
Weil im Mai schon auf Netflix in den USA erschienen.
In der letzten Woche, in der Update-Folge, habe ich gesagt, hey, Deutschland und Österreich, die letzten Länder auf der Welt, die diesen Film jetzt endlich mal zu sehen bekommen.
Last but not least.
Ab Mai ist das Ding schon in den USA gestartet, da direkt auf Netflix, Nordamerika, Südamerika, Europa auch Spanien, Frankreich etc. pp., aber Deutschland irgendwie, Vertrieb hat gesagt, ja komm, das ist eine Riesennummer, die bringen wir im November direkt in die Kinos, genau, 6 Monate später.
Aber das ist es halt, ne?
Warum?
Er ist jetzt schon so lange raus, jeder hat ihn gefühlt schon gesehen, etliche Kritiken, super abgefeiert, mega erfolgreich.
Bald läuft der zweite Teil an.
Coming-of-Age-Ding, so ein Stück weit schon, ne?
Direkt und bei uns
damit
hier,
ja,
ne?
Ja,
offene Arme.
Von Anfang an auf dem Schirm gehabt und jetzt zur Kinoauswertung haben wir gesagt, Review, blöde Frage, Standard.
Ja.
Und hier sind wir nun.
Hier sind wir nun.
Ja.
Helfen euch wieder, wenn ihr gerade irgendwie überlegt, was kann ich denn heute noch im Kino gucken oder wo gehe ich mit meiner Freundin am Wochenende?
Oder wann auch immer ihr den Podcast hört?
Seht. In die Lichtspielhäuser oder ich habe ein Poster gesehen, ich weiß nicht, was es ist. Bitte helft mir, klärt mich auf, macht es Sinn, den zu schauen.
Jetzt seid ihr genau an der richtigen Adresse?
Auf jeden Fall.
Erstmal holen wir euch aber ab.
Mit einer Synopsis?
Wenn du was vorbereitet hast?
Ich habe was vorbereitet.
Dann lass knacken.
In der Tat. Booksmart, um was geht's? Hier eine kurze Zusammenfassung. Du hast hier gar nichts zu melden. Du machst dich nur wieder lustig.
Ich hatte mich schon zu melden.
Das stimmt allerdings. Jetzt muss ich mich nochmal räuspern. Also, wilde Partys, nächtliche Exzesse und jugendliche Drogenexperimente. Das alles sind Dinge, um die Amy und Molly einen großen Bogen machen. Denn bei den jungen Frauen ist das oberste Ziel ein perfekter Schulabschluss, damit der Weg aufs College gesichert ist. Als die beiden Bücherwürmer aber bemerken, dass selbst die feierwütigsten Taugenichtse ihrer Schule bereits ihre College-Zusagen bekommen haben, bricht ihr Weltbild zusammen. Gemeinsam beschließen sie ihre Highschool-Zeit mit einem großen Knall auf der angesagtesten Party des Jahres zu besiegeln. Und so beginnt eine Suche nach der größten Feier, der großen Liebe und dem Sinn des Lebens.
Das hast du doch auch schön gesagt. Amen dazu.
Dass du so ultra mega auffällig neben mir nicken musstest. Das war so störend im Augenwinkel.
Exzellent.
Ich brauch die Ruhe.
Gut zu wissen für die zukünftigen Review-Synopsis-Vorträge von deiner Seite. Ich werde mir entsprechende Sachen einfallen lassen. Irgendwie im Hintergrund ein Haus wegsprengen oder so.
Das möchte ich sehen.
Lass dich nicht stören, ey, werden keine Kosten und Mühen gescheut. Kein Druck, aber ab dem 55. Follower können wir uns das leisten, Ronny.
Challenge. Jetzt meine Mutter live. Oh, jetzt würde ich den Like aber mal geben.
Jetzt, das will ich sehen, ja. Also nur, um mal hier den Alex richtig zu fordern. Ne? Das ist eine Labertasche. Also ein Blender.
Der soll mal performen.
Genau.
Ja, meine Mutter.
So. Nee, hast du eigentlich relativ gut, richtig vorgetragen.
Gut sogar, ja. Willst du mir eine 2 geben?
Es war erstmal fehlerfrei, ne? Es hat so ein bisschen das Umf gefehlt.
Okay.
Aber fehlerfrei. Vielleicht kannst du ja beim Cast noch was raushauen. Weiter monologisieren jetzt hier.
Oh Mann, ich will ja halt meinen Top-Abschluss kriegen, ne? Deshalb kommen wir zum Stab und zur Besetzung, zum Cast. Wir kommen zum Cast.
Ah.
Wer hat mitgespielt und dann auch, wer hat das ganze Ding denn eigentlich produziert und auf die Leinwand gebracht? Und wir fangen an bei den Hauptdarstellerinnen. Ja.
Mhm.
An vorderster Front, Kathleen Dever. Die hat ihren Einstand zum Beispiel 2011 in Bad Teacher an der Seite von Cameron Diaz. Ja. Mach ich direkt weiter. Auch aufgetreten The Spectacular Now an der Seite von Miles Teller zum Beispiel 2013. Kurz zu sehen in Detroit. Dann auch letztes Jahr in Beautiful Boy mit Timothy Chalamet und Steve Carell. Und dieses Jahr noch zu sehen, beziehungsweise, weiß gar nicht, ob der schon lief in den USA, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm.
Noch nicht.
Them That Follows hatten wir ja auch den Trailer in der Update-Episode mit diesem Hillbilly.
Genau, übernatürlichen ist ja auch eher so ein Indie-Ding, weiß gar nicht, ob das eine wirklich Dings? Große Kinoauswertung
in ja, ob's, kriegt. Genau, ob es hier in Deutschland überhaupt ja. anläuft, keine Ahnung.
Genau, mir ist sie bekannt, ich habe sie quasi aufwachsen sehen, weil sie in Justified allen Staffeln mitgespielt hat, da als wirklich kleiner Stöpsel angefangen hat und dann da wirklich zu einer jungen Frau heranwächst mit einem sehr eigenen Kopf. Und ja, von daher schön zu sehen, dass sie jetzt auch auf der großen Leinwand wirklich auch ja sich etabliert hat. Nicht mal nur irgendwelche Nebenrollen, sondern jetzt hier Hauptdarstellerin.
Ja. Stark. An ihrer Seite quasi, ja, die zweite Hauptdarstellerin vom Film, Beanie Feldstein. Und da dachte ich so, wusste ich wenig über sie. Und ich dachte so, oh, das ist ja, kriege ich ja total die Superbad-Vibe. Sieht ja voll aus wie Jonah Hill. Zufall? Nee, es ist die Schwester.
Ja.
Es ist die Schwester von Jonah Hill, weil ja eigentlich Jonah Hill Feldstein heißt. Wo hat sie denn angefangen? Sie kam ein bisschen später ins Rennen, zum Beispiel Bad Neighbors 2, 2016.
Schon eine ähnliche Baustelle gefühlt.
Ähnliche Baustelle. Lady Bird, auch da ist sehr nah beieinander zu Booksmart. So, wie kann man schon mal
kleine
wegnehmen.
Rolle natürlich.
Die kleine Rolle auch. Dann spielt sie in der Serie mit oder in der Serienumsetzung von What We Do in the Shadows.
Mhm.
Und übernimmt ihre Hauptrolle in How to Build a Girl. Sieht auch sehr interessant aus, was man bis jetzt lesen konnte. Gibt es auch noch keinen Trailer. Wird jetzt irgendwann, ja, dieses Jahr wird's eng, aber spätestens wahrscheinlich 2020 dann irgendwo anlaufen.
Ja.
Ansonsten kleinere Nebenrollen, weil so viel kann man eigentlich fast gar nicht mehr sagen zum Cast. Trotzdem bekannte Gesichter. Lisa Kudrow spielt hier die Mutter.
Phoebe
von Friends, wir alle kennen sie. Auch in Bad Neighbors 2 unteren.
Nach wie vor komisch, sie in Rollen zu sehen, wo sie quasi nicht so leicht verdödelte Figur spielt.
Obwohl sie es halt oft trotzdem noch macht.
Tatsächlich, ne?
So leicht naiven Touch hat sie immer irgendwie bei. Und zuletzt gesehen, auch nur ganz kurzer Auftritt in Longshot. Mit Charlize Theron und Seth Rogen. Was für ein... Ansonsten mit dabei spielt hier den Vater Will Ford. Die letzten Auftritte, Keanu zum Beispiel. Gleiche Baustelle, Good Boys, auch dieses Jahr gesehen.
Auch der Papa wieder.
Auch der Papa von Frisur und Bart, würde ich sagen, ist im gleichen Monat wahrscheinlich sogar abgedreht worden und ist jetzt sogar in Gesprächen für einen zweiten.
Straßenseite rüber, das andere Set.
Genau. Und auch in den Gesprächen zu einem zweiten Teil zu MacGruber.
Was? MacGruber 2? Kaputt.
Die Welt hat drauf gewartet.
Mein Leben hat wieder einen Sinn.
Nachdem du Death Stranding durchgespielt hast. Weiter mit noch mit dabei, kleinere Rolle, auch hier natürlich.
So gut.
direkt richtig reingerutscht. Jason Sudeikis, demnächst zum Beispiel zu sehen.
Das ist
sehen.
Doch eine Vetternwirtschaft direkt hier.
Auf jeden
schon
Fall.
Wieder keinen Bock mehr auf diesen Film, weißt du, als ich den gesehen habe.
Naja, Saturday Night Live lässt grüßen.
Nee, hier, weißt du, hier Oliver Wilde direkt ihren Ehemann reingeschleust.
Ach so, meinst
mein
du
das? Gott,
ja, das
ist
kann
unangenehm,
natürlich sein.
Oder?
Mein Gott, so eine richtige Krasinski-Blunt-Nummer hier.
Ja, ganz schlimm. Nee, aber Sudeikis ist einfach...
Kann man nichts falsch machen.
Saugeiler Typ. Und die Rolle...
Passt gut.
Er hat seinen Moment.
Ja, ganz klein.
Er hat seinen Moment.
Eigentlich fast nur zwei kleine Szenen.
Ja, aber hinterlässt einen bleibenden Eindruck.
Ja, schon. Kann man schon so sagen. Demnächst zu sehen in Lady Liberty und El Tonto.
Ja, nicht genug. Es gibt nicht genug Jason Sudeikis.
Einer schon abgedreht, glaube ich, von beiden. Beides noch keine Restates und noch keine Trailer. Klang aber auch beides sehr interessant.
Mhm. Du hattest es eingangs schon gesagt.
Ja, von wem ist das Ding?
Ich übernehme mal, genau.
Gerne.
Regiedebüt von Olivia Wilde. Olivia Wilde natürlich absolut bekannt, glaube ich, so wirklich bei uns auch angekommen als 13 bei Dr. House. Das war so das erste Mal, wo sie mir auch untergekommen ist.
Dr. House ist ja für mich so...
Ja, ne? Aber das war... Ja, aber wie gesagt, bei Dr. House war sie dann, glaube ich, so auch permanent vertreten, kam auch immer mal wieder zurück. Nachdem sie dann eigentlich ausgestiegen war und hat sich dann, glaube ich, angefangen, auch eher auf die Filmkarriere zu konzentrieren, als sie gesehen hat, dass das Fahrt aufgenommen hat. Nämlich, wie? Wo hat sie denn losgelegt?
2004, unter anderem mit The Girl Next Door an der Seite von Alicia Cuthbert.
Ja.
Kann sich da jemand dran erinnern?
Ja, Miss 24-Tochter.
Ja, ja, richtig, genau.
Miss Sutherland.
Dann einen Riesensprung gemacht in ernstere Gefilde mit Year One. Michael Cera.
Ernstere Gefilde vor allem. Das war
Jack Black.
Ja.
Eine absolute Dödelkomödie vom Feinsten. 2010 dann aber in der Tat mehr Bekanntheit erlangt, glaube ich, durch den zweiten Teil
Tron
Legacy.
Ja, großes Ding.
Natürlich medial auch riesige Werbetrommel, glaube ich, nicht so mega eingeschlagen, aber.
Ja, audiovisuell brachiale Nummer.
Ja. Das auf jeden Fall. 2013 dann in Rush zu sehen.
Ja,
an der Seite
Chris Hemsworth, ne, oder?
Chris Hemsworth, Daniel Brühl, da die Formel 1 Geschichte um Niki Lauda und die Rivalitäten zu anderen Fahrern verfilmt. Wie habe ich den Satz angefangen? Ist egal, ich mache einfach weiter. In dieses Jahr nochmal zu sehen.
Bring einfach nicht zu Ende.
Bring einfach nicht zu Ende. Komma, Punkt, halt,
und.
Stopp. Und außerdem dieses Jahr zu sehen in Richard Jewell hatten wir, oh Gott, was die letzte Update-Folge? Wie sind wir denn heute vorbereitet? Mm-mm. Vorletzte schon. Ein neuer Film von Clint Eastwood.
Ja, vorletzte. Ich weiß es genau. Ich war da.
Vorletzte Update-Folge.
Vorletzte Update-Folge.
Ah, sehr gut. Einen kann man sich ja noch verlassen. Ja,
Gott, also, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Also sie macht eigentlich gar nicht so viel. Hat dann immer wieder so ein paar
also
Highlights,
ja, nebenbei,
wo sie aufpoppt.
Nebenbei war sie ja auch sehr aktiv Mutter.
Oh.
Kinder bekommen. Hat sich da, glaube ich, auch so ein Stück weit dann drauf konzentriert. Und hat sich jetzt halt erstmal nach Rush, der letzten großen Nummer, erstmal zurückgemeldet mit dem eigenen Regiedebüt. Geht, glaube ich, gerade wenn es dein erster Versuch ist, auch relativ viel Zeit drauf, vorbereitend. Ja, aber schauen wir mal, ob wir drauf den Atem anhalten sollten, für was auch immer sie vielleicht nachlegt.
Ja.
Mhm. Kommen wir zu.
Wer hat denn hier das Drehbuch geschrieben? Oh, und da muss ich ausholen, da muss ich richtig Luft holen. Vier Frauen, vier Namen stehen hier auf der Liste.
Ich empfehle dir so, das generell einfach regelmäßig zu machen. Luft holen.
Luft zu holen.
Ist nicht so verkehrt.
Ja. Ich habe Angst, dass ich Zeit verliere dann einfach.
Ja, aber manchmal ist es halt blöd, dann wenn du halt aufhörst zu atmen und tot umfällst.
Überbewertet. Ich fange an.
Atmen.
Drehbuch von, wer hat mitgeschrieben? Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Vogel und Katie Silverman. Das sind erstmal alle Namen.
Mhm.
Okay, nehme ich mit. Susanna Vogel, die hat mitgeschrieben bei The Spy Who Dumped Me, wo Mila Kunis und Kate McKinnon Komödien-Spy-Paar spielt, die etwas durch den Wind sind.
Hast du gesehen?
Nein, ich habe ihn nicht gesehen, weil der Trailer mich schon so unglaublich abgeturnt hat.
Habe ich gesehen.
Und du fandst es richtig gut.
Geht so. Aber Mila Kunis ist erstmal so ein
okay, Mila Kunis.
Und Kate McKinnon ist so ein, mein Gott, ein unglaublich lustiger Mensch. Kommt nur so halb zusammen.
Ja, okay.
Aber unglaublich aufwendig gemacht übrigens. Für eine Komödie.
Ja, das sah auf jeden Fall so aus, ja. Aber
große Action-Sets, aber
sonst hat mich das, also
Next.
Katie Silverman, die hat mitgeschrieben bei Isn't It Romantic.
Das hat einen besonderen Platz in deinem Herzen, das weiß ich genau.
Isn't It Romantic, ja, der ist bei mir gut eingeschlagen. Ja. Weil ich habe in dem Trailer gesehen, oder man konnte ja auch erkennen, was kommt da, was erwartet mich? Ich habe geguckt, ich wusste, es hat genau meine Erwartungen erfüllt und ich fand den halt richtig, richtig gut gemacht
einfach.
Ich
musste das, was im Trailer angeteasert wurde, konsequent durchgezogen bis zum Ende. Ja, war unterhaltsam. Gut.
Zum Ende, ja, wird es ein bisschen flacher, weil so, okay.
Es ist ja aber auch unterm Strich eine flache Nummer.
Ja,
aber mit einem kreativen Twist.
Ja.
Und
Liam Hemsworth. Großartig.
Ja. Was für ein Dödel, ey.
passt ja ganz gut rein, macht das sehr gut bei, also Isn't It Romantic. Ansonsten noch mitgeschrieben, Katie Silverman bei Tom and Jerry.
Jetzt eher im Kino. Gott sei Dank, wer hat es nicht noch direkt im Hinterkopf aus der letzten Update-Folge? Ja. Nicht mehr April 2021, sondern im Dezember 2020. Ich habe es mir dick in meinem Kalender vorgemerkt und werde nicht bedroht von Ronny, um das zu sagen. Ich freue mich von mir aus da sehr drauf und ich blinzel auch jetzt keine Hilferufe in die Kamera. Hol mich raus.
Das ist doch schön, wenn wir immer so einer Meinung sind. Ich bin gespannt und interessiert, was da wird. Kann man jetzt natürlich wenig drauf schließen. Ist ein Romantic ja ganz gut. Reicht das, um hier weitere Sachen abzuliefern und solide Sachen zu bringen?
Ich fand es erstmal interessant, als ich das nochmal so nachrecherchiert habe. 4 Drehbuchschreiber erstmal, also ist heutzutage
nicht unüblich.
Nicht unüblich, aber tendenziell behauptet man ja immer, viele Küche verderben den Brei. Und ich fand es interessant, dass Olivia Wilde bei ihrem Regiedebüt auch nicht direkt selber geschrieben hat, was man sehr häufig findet, weil du dann halt einfach mit dem Material vielleicht noch anders vertraut bist.
Weil du es vielleicht auch selbst einbringst.
Genau, und eine andere Vision drauf hast, weil es vielleicht auch dir selbst entsprungen ist möglicherweise.
Edge of 17.
Sondern, dass sie tatsächlich hier ein Drehbuch aufgegriffen hat, einfach gesagt hat, das ist die Nummer, an der ich mich jetzt probiere halt. Fand ich interessant einfach für als im Hinblick auf Regiedebüt.
Das stimmt. Was hat man denn aufgebracht, um das Ding dann letzten Endes umzusetzen durch Olivia Wilde? Und wir gehen hier von einem Produktionsbudget von circa, Achtung, 6 Millionen US-Dollar aus.
Ja, kommt hin. Ja, sehe ich.
Ich muss aber sagen, aber dafür, dass man es komplett in L.A. gedreht hat.
Ja, teuer, aber überleg mal wirklich, also was unterm Strich es an Sets gab, gefühlt fast keine, irgendwelche einzelnen Häuser, ein bisschen Wiese, ein Boot. Das kann man alles relativ problemlos anmieten, muss auch nicht in der hottesten Location in L.A. machen. Spannender ist natürlich, du hast es eingangs erwähnt, das große Hauptrelease im Mai auf Netflix. Und dann wird es natürlich immer mit irgendwelchen potenziellen Einspielergebnissen ganz schwierig bis unmöglich. So.
Dennoch, wir hatten ja teilweise weltweit oder mehr oder weniger Kinoauswertungen.
Ja.
Trotzdem muss man sagen, das meiste kam irgendwie trotzdem über die USA wieder rein.
Interessant. Schwierig, ja, keine Ahnung. Also wir haben ja recherchiert, es gibt da so begrenzte Möglichkeiten, das rauszubekommen. Und da gab es Zahlen, die sagen, USA
23 Millionen,
wie auch immer das zustande kam, diese Zahl, war für mich jetzt nicht so transparent, nicht wirklich rauszubekommen. Bedeutet aber, dass das erfolgreich war, kommerziell.
Und vor allem mit dem Hinblick weltweit 25 Millionen.
Genau, da gab es dann natürlich mehr Kinoauswertungen. In Deutschland ist er noch gar nicht gestartet. Wie unglaublich viele Millionen da noch zusammenkommen, wahrscheinlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, 6 Millionen eingeworfen, mindestens 50 schon mal rausbekommen.
50?
25, Entschuldigung.
Ja.
Ich hab's gerade addiert, warum auch immer. 25.
Das war schon die Voraussicht, was Deutschland noch bringt jetzt.
Selbst wenn
ab heute, nach unserem Review.
Dankeschön. Mit Sicherheit nicht, aber knapp wird's auf jeden Fall. Selbst mit irgendwie großer Werbung, sichere Nummer. Und wie gesagt, noch Netflix wird da schon, glaube ich, selber eine Finanzspritze mit reingehauen haben. Und ich glaube, die haben bestimmt auch rausbekommen an den Views mittlerweile, was sie sich davon erhofft haben. Von daher, ja, eine sichere Nummer. Glaube ich, keiner hat ein weinendes Auge gehabt an der Stelle und wir sind uns einig, dass 6 Millionen realistisch sind für das, was man zu Gesicht bekommt. Alles solide, ordentlich gemacht. Kleiner Scope, klare Indie-Nummer.
Vibes, ja.
Jo.
Ich müsste mir überlegen, wie viel hat denn Age of 17 damals gekostet?
Age of 17 war, glaube
ich... War das nicht sogar zweistellig?
Age of 17 war definitiv teurer, ja.
Waren das nicht 13 oder 17 oder irgendwie sowas?
Ja, gut möglich. Oh, da war, glaube ich, kanadisches Sponsoring auch mit dabei.
Ja,
da
kommt auch noch
links dazu. Und rechts Geld rausgeworfen.
Ja.
Oh, ich gebe dir aber recht, prinzipiell, Age of 17 war vom Scope ähnlich, ja. Also war jetzt nicht größer, finde ich.
Halt mal die Leute bei Laune, ich muss es eben googeln.
Leute bei Laune, ich kann, ja, kann gerne für euch tanzen. Jonglieren bin ich gerade dabei, noch nicht, aber bald. So, nee, aber Edge of 17, hatte Edge of 17 mehr Look? Ja, es hatte vielleicht
ein paar 9 mehr Millionen.
Locations.
Ich dachte, es war zweistellig. Irgendwas war zweistellig, aber ja.
Also ähnlich. Ähnlich.
Dafür kumulatives Einspielergebnis weltweit nur 18.
Ja, aber Edge of 17 unter andere Voraussetzungen natürlich. Ja. Mit reiner Kinoauswertung, da hatten wir ja aber auch schon drüber gesprochen, dass es halt international
ist.
Gar nicht präsent war.
Ja, ja.
Und auch in den USA selber nicht so wirklich gepusht wurde. Aber interessant auf jeden Fall, ja.
So viel dazu. Wer hat weiter mit am Film gewerkelt? An der Kamera Jason McCormack. Kennt man jetzt weniger von größeren Produktionen. Unter anderem, wer es vielleicht gesehen hat, Lemon 2017. Da hat mitgespielt Brad Gelman und Michael Cera. Brad Gelman unter anderem von Stranger Things Staffel 2 und 3 bekannt. Schnitt und Montage, wer hat das Ding zusammengebaut? Das ist schon ein bisschen interessanter. Da zeichnet sich Jamie Cross verantwortlich. Der war bei MacGruber am Schnitttisch 2010, hat dann unter anderem auch Hot Tub Time Machine Teil 2 2015 gemacht und dann 2016 Popstar Never Stop, Never Stopping mit Andy Samberg und letztes Jahr war er an Game Night beteiligt, wo ich immer noch nicht weiß, wie ich den halten soll.
Hast du gesehen?
Ja, ich habe ihn gesehen und ich wusste, nee. Der war mir einfach ein bisschen too much. Musik, wer hat hier den Soundtrack zusammengefummelt und auch mitgestaltet? Das war Dan, The Automator Nakamura. Der war schon dabei, unter anderem bei Scream 2, da Songs beigesteuert, Ocean's 11, 2001, Spot Skilgrim, Scott Pilgrim 2011 und Always Be My Maybe 2019 auf Netflix abrufbar, unter anderem mit einem Gastauftritt von
Breathtaking.
Keanu Reeves, richtig. 10 von 10 möglichen Punkten. Ja, so viel dazu. Eigentlich relativ schlank durchgekommen. Ich glaube, das Gleiche hatten wir damals auch bei Edge of 17. Mhm. Wenn die Filme eine gewisse Größe haben und sich so im Indie-Bereich ja. Coming of Age bewegen, kann man ja auch gar nicht so viel dazu sagen eigentlich.
Das ist korrekt.
Das ist korrekt.
Dann können wir ja direkt einsteigen hier.
In die tiefergehende Analyse.
Genau. Wir hatten ja jetzt schon auch diverse Coming-of-Age-Reviews, die man ja ein Stück weit auch vergleichsmäßig ranziehen könnte.
Ja.
Mit It's Great und Edge of 17 natürlich.
Superbad habe ich noch eingeworfen.
Ja, ja, Superbad haben eingeworfen, aber die beiden haben wir konkret reviewed schon.
Das hier, stimmt allerdings.
Wir jetzt
richtig,
so.
Ja.
Und
wir hätten jetzt eigentlich ein Video aufbauen müssen, wo wir das gleichzeitig abspielen
natürlich,
können.
Natürlich.
Das wäre auch so gewesen.
Natürlich, vergleichst du so ein Stück weit, ne? Und
ja, du musst ja.
Genau, und die Berichterstattung auch um das Release im Mai schon, zumindest in den sozialen Medien, hat halt eben auch immer wieder aufgegriffen, dass es halt irgendwie das neue Superbad ist und so weiter, ne? Der nächsten Generation, jetzt halt mit zwei starken Protagonistinnen in der Hauptrolle. So, von daher bin ich, glaube ich, schon mit einer gewissen Erwartungshaltung auch reingegangen. Irgendwie. Trailer hat das auch für mich erstmal bestätigt, dass ich das auch machen kann. Ja. Trailer sahen gut aus. Mhm. So, aber.
Aber auch.
Haben wir, aber auch. Wo kam das denn her?
Der kam gerade irgendwie, keine Ahnung.
Da kam dir der Ossi-Frosch hoch.
Aber auch?
Ne,
ist doch der Yogi. Der Yogi kam da durch.
Hast du Thesen?
Ich habe in der Tat.
Luther.
Bisschen.
Lass es jetzt nicht schleifen. Zum ersten Mal hier.
Ich muss ein bisschen improvisieren, ehrlich gesagt.
Eieiei, jetzt lässt du ja die Hosen runter.
Ja, ich lasse ein bisschen die Hosen runter.
Nicht nur im übertragenen Sinne.
Ja. Und ich muss sagen, für mich ist.
Jetzt nimmt das Fazit schon vorweg, oder was passiert jetzt hier?
wie ist der Film?
Nee.
Booksmart ist ein schlechter zweiter Teil von Superbad.
Hoho, damn. Meine Güte. Ich bin froh, dass das Mic nicht droppen kann.
Das wäre übel.
Ja. Nach so einer These. Okay.
Willst du direkt abbrechen, oder was? Oder?
Ja, nee.
Wir können ja mal
gucken. Geht ja schon wieder in eine traurige Richtung hier gerade.
Geht in eine traurige Richtung. Aber du musst, ich sag's immer wieder, Hypothesen, ne, müssen ein bisschen strenger formuliert sein.
Müssen ein bisschen kontrovers.
Erst musst du die Leute ranholen, so, jetzt wäre ich fast eingeschlafen. beim Schlafen. Ne? Hört man immer wieder, dass unser Podcast gehört wird, wenn man einschlafen will. Mhm. Was nicht sein darf.
Bitte.
Und jetzt holen wir die Leute wieder ab und wir können uns ja gleich an unseren Punkten langhangeln und sagen,
ja,
totaler Mist oder
ja,
komm mal dahin. Oder willst du vorher noch was einwerfen?
Nö, eigentlich erstmal nicht.
Oh, okay.
Bin ja hier nicht der Thesenklatscher, Klopfer, okay. Anschlager, Hämmerer.
Fällt dir noch was ein?
Nee.
Komm, Synonyme. Bam, bam, bam.
Reicht.
Okay.
Bam, bam, bam. Genau das. Wieder Thesen, bam, bam, bammer.
Ich fahre mit der Sendung fort.
Bitte.
Ich habe ein paar Kontrapunkte aufgeschrieben.
Oha.
Und da steht bei mir ganz oben, so in erster Linie steht so Drehbuch.
Ja, du hast es ja schon zusammengefasst, ne? Der Plot ist ja unterm Strich. Muss nochmal die Leute abzuholen. Wie läuft das so? Das Klischee ist immer, um aufs College zu kommen, brauchst du richtig gute Schulnoten, musst da in irgendwelchen, UAT-Tests irgendwie gut abschneiden und dann kannst du dir im Idealfall vielleicht auch dein College aussuchen und je nachdem, was das für eins ist, möglichst ein renommiertes, weil es macht sich gut im Lebenslauf und dann, ne, bestimmt so ein bisschen, wie du im Leben vielleicht auch vorankommst, wie erfolgreich du sein kannst, was für Jobs du findest. Wo das Problem, vor das die Mädels hergestellt werden, ist, dass auch die Loser oder die Leute, die sich nicht so reingekniet haben, wie sie irgendwie an ähnlich gute Colleges kommen, weil natürlich es da gewisse Programme gibt, ne? Entweder bist du einfach nur reich, ne? Das war ja jetzt kontrovers auch in den Medien, dass da die reichen Eltern sich im Zweifel ihre Kinder einkaufen.
Oder du kannst gut Bälle werfen zum Beispiel.
Genau, du bist unglaublich gut im Sport, kriegst das gesponsert, weil die Leute dich haben wollen, damit du irgendwie die Mannschaften da voranbringst. Es gibt ja da diverse Möglichkeiten, ne? Das heißt, eigentlich ist ja der Kicker des Plots zu sagen, du musst smart sein, um weiterzukommen, schon lange gar nicht mehr wirklich zeitgemäß eigentlich.
Hm.
So, also eigentlich ein bisschen
naiv. Leider teilweise eine naive, auch.
Ja, klar. Das heißt, ich heißt das ja nicht gut, aber ja. Der Ausgangspunkt des Hauptplots ist halt schon so ein bisschen sehr naiv, finde ich.
Ja.
Also es kam jetzt für mich, diese Realisierung der Mädels kam für mich jetzt.
So eine Woche vor Highschool-Ending.
Ja, war jetzt für mich persönlich der gar nicht in diesem sozialen Gefüge, wie das da funktioniert vom Schulsystem oder vom Bildungssystem überhaupt, wenig überraschend. Ich kannte das halt durch Popkultur, durch Hollywood, kann ich das schon. So.
Also man muss ja fast noch ein bisschen mehr ausholen, sie werden ja wirklich als absolute Randfiguren zu ihrer Schule dargestellt, ja. Muss man auch sagen.
Sie sind ja auch nerdy.
Sie sind nerdy, vor allem auch modisch, ne, sehr exzentrisch. Und man sehr muss
ja
eigen.
Sagen, sie leiden da ja auch eigentlich bis zu der Realisierung leiden sie da gar nicht drunter. Sie zelebrieren das halt, ne?
Ja,
sie
ja.
sind so, sie wollen sich nicht verbiegen, weil
wir haben sich halt gegenseitig.
Genau, wir überholen euch dann eh alle. Vielleicht jetzt nicht in dem Alter, aber später.
Wir werden die Welt Sachen, besser machen, auch ohne euch.
Genau, und wir gehen unseren Weg und ihr werdet den nicht gehen, aber dafür habt ihr jetzt gefeiert. Schön für euch. Ja, so, ja. Ne? Das ist ja die Herangehensweise.
Ja, aber das fand ich auch ein bisschen unglaubwürdig, dass man dann sagt, so, wie gesagt, eine Woche bevor man irgendwie die Highschool verlässt, stellt man dann fest, du hast ja einen Collegeplatz.
Genau.
Und du hast ja auch einen Collegeplatz. Genau, und warum hast du einen Collegeplatz?
Der Stoner wurde schon interviewt für einen Google, weil er ein guter Programmierer ist.
Ja, also das ist ja.
Wusstest du nicht, dass dein Schulkamerad irgendwie einen Hang zum Programmieren hat?
Dafür ist auch das Setting zu homogen und noch zu friedlich. Also man hat keine Bullies, man hat keine krassen Parteien, sondern ist eigentlich so eine homogene Masse und so eine coole, viel gut Klasse, viel gut Schule, wo man, ja, man schmeißt sich mal irgendwie ein paar böse Worte gegenüber oder grenzt sich so ein bisschen aus.
Muss sich ja auch nicht immer so.
Dass man so gar nichts mitkriegt voneinander im Sinne von.
Das stimmt. Es muss sich ja auch immer nicht so stark polarisieren, aber du kommst halt nicht umhin, dich mit den Leuten, mit denen du halt dann quasi fast ganztägig dich umgibst, freiwillig oder erzwungenermaßen zu beschäftigen halt, ne? Und dann kriegst du natürlich doch über Jahre auch mit, wenn die bestimmte Neigungen haben, wie zum Beispiel halt, was ich gerade gebracht habe, dass die irgendwie gut programmieren können halt, ne? Ob sie sich da jetzt jeden Abend irgendwie irgendwelches Gras reinziehen oder nicht, sei ja mal dahingestellt, ne? Ja, also der Ausgangspunkt sage ich, ja, aber ich kann mitleben und dann passiert aber so richtig viel eigentlich nicht, finde ich. Also sie versuchen die Party zu finden und dann ist die Nacht für mich vom Plot her auch extrem lang oder hat extrem zeitig angefangen, weil die Station, die sie abklappern, wo ich mir so denke, was denn?
Nee.
Will nicht zu viel vorwegnehmen, aber.
Nee, hast einfach nur einen riesen Sprungrad gemacht, ja. Ich würde fast noch früher ansetzen, ne?
Das ist für mich so vom Plot her eigentlich fast der größte Kritikpunkt, dass ich sage, wie lang genau ist diese Nacht? Weil die hätte ich dann auch gerne prinzipiell. Bei mir verfliegt das eigentlich immer, gefühlt immer viel zu schnell. Entweder habt ihr schon irgendwie, wird es bei euch 2 Uhr nachts dunkel und ihr habt zeitig angefangen.
Ja.
Okay.
Irgendwo ganz oben in Kanada wahrscheinlich.
Ja, irgendwo es kalt ist.
Was mich noch ein bisschen gestört hat, dass einmal wird sogar selbst in dem Film drauf referenziert, ist dieses, wie nenne ich es, ich habe es ein bisschen geschrieben, dieses Gilmore Girl-eske Dialogverhalten. Das fand ich in Gilmore Girls, dachte ich schon immer so, das nervt mich, das kann ich eigentlich nicht ab, aber es ist irgendwie neu und ich verstehe, warum die das gut finden. Deshalb gucke ich es mit, weil es ist ja wirklich ganz witzig. Aber es ist doch einfach nur super unrealistisch. Also man hat zwei Frauenfiguren, die unglaublich schnell, unglaublich teilweise scharfsinnige Dialoge sich gegenseitig halt vor die Füße schmettern, wo ich denke so, das finde ich unrealistisch.
Wie du es gesagt hast, ja, es ist unrealistisch, es ist stilisiert und es legt ja auch gar nicht den Wert darauf, irgendwie eine realistische Porträtierung zu sein. Mhm. Ähnlich ist es ja auch bei Edge of 17, wo ja die Charaktere auch zum Beispiel stark überzeichnet sind. Da spiegelt es sich jetzt nicht so sehr in den Dialogen wieder, aber gerade
bei der Rolle von Hayley Steinfeld
ist es auf jeden Fall. Ja, die also sie ist extrem witty. Vorlaut und die Dialoge mit Woody Harrelsons Figur zum Beispiel, die sind auch überzeichnet. Niemals führst du so smarte Gespräche.
Ja.
Und ich fand, das war hier ähnlich. Mhm. Ich fand, es hat dadurch Spaß gemacht. Ich hatte mich halt davon verabschiedet, dass ich hier in irgendeiner Form irgendwie Realismus präsentiert bekomme. Ja. Das ist auch okay. Ich meine, du hast ja dann da auch irgendwelche super abgefahrenen Bullet-Time, Slow-Motion-Szenen mit einem dicken Soundtrack drunter und so weiter, gleich im Intro. Das heißt, eigentlich sagt der Film direkt, boom, hier ist der Hammer hängt, zack, zack.
Ja. Gerade die erste Szene fand ich dann eigentlich noch viel, viel gesetzter, viel familiärer, wo sie zum ersten Mal nach den Ferien oder so wiedersehen und sich dann gegenseitig quasi in die Begrüßung tanzen oder sich mit einem Tanz begrüßen. Fand ich super, war im Trailer schon drin, funktioniert geil, die Chemie geht total auf.
Ja.
Musste herzlich lachen, wie sie da agieren, aber dann diese Dialoge, wie sie später kommen, auch Beanie, die halt hier die Molly spielt, ist da einfach für mich zu drüber mit und wir müssen jetzt und mein Plan und mein Masterplan und
aber
so
das
und
ist
so.
Halt, das ist halt so. Das Drehbuch, das ist die Idee und man muss halt sagen, diesen Ton, den sie haben, ziehen sie aber auch konsequent dann durch.
Ja.
So, also tonal.
Zieht sich auch mit anderen Charakteren durch. Also wir haben zum einen wir haben zum anderen aber auch andere überzeichnete Charaktere. Das ist zum Beispiel das Theaterduo der Schule.
Was für eine Frechheit. Das war das Beste an dem ganzen Film. Dieses konsequent überzeichnete, dass du dann diese Stereotypen hast.
Ja.
Und ganz ehrlich, ohne Gigi wäre dieser ganze Film völlig sinnlos. Bester Charakter in dem ganzen Film. Großartig.
Genau.
Ich fand es mega, wie sie random immer wieder irgendwo auftaucht.
Genau, das ist eigentlich noch mehr das Verlierer-Sitzenbleiber-Stoner-Pärchen irgendwie, Jared und Gigi.
Na, die sind vor allem reich.
Die auch irgendwie so einen Background haben, weshalb sie da irgendwie durchkommen überhaupt.
Genau, die kommen überall durch, aber das Reich macht dich nicht zwangsläufig beliebt. Das ist dieses Klischee von früher, wo der Film sagt, nee, das ist nicht so.
Ja.
Und aber ich weiß, was du meinst, völlig überzeichnet, also die sind quasi fast Karikaturen.
Mhm.
Bei den Hauptfiguren ist es nicht so schlimm, aber die sind tatsächlich eher 2D gehalten.
Ja.
Erfüllt aber in dem Moment seinen Zweck, dass er halt etliche One-Liner in den Mund gelegt kriegen, um halt da gerade auch das Theaterduo ist da ganz vorne dabei. Ich persönlich konnte
auch mega überzeichnet,
gut, die beiden. Gut drüber lachen, aber Gigi war mein persönliches Highlight, ganz großartig.
Nee, aber auch gerade bei dem Theaterduo, also stark ja auch homosexuelle Anleihen, wo ich sage so, ja, ist ganz witzig, aber so wie es da dargestellt ist, ist es natürlich halt mega over the top und
voll das Klischee.
Mega
Klischee. Kiste aufgemacht und dann ging's
mega,
los.
Ja. Mega. Ja. Sehr derbe. Und ich bleib direkt bei Gigi. Das hat mich halt echt ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Es sind für mich halt krasse Plot-Holes. Du hast gesagt, wie lange geht diese Partynacht?
Mhm.
Und dann sind sie auf der Suche, kriegen die Adresse zuerst nicht raus, kommen deshalb auch, treffen auf ihren Lehrer wieder, der abends irgendwie noch ein Uber betreibt.
Direktor
sogar, genau. Landen erst auf ein, zwei anderen Partys ungewollterweise und überall taucht plötzlich Gigi auf. Wo ich denke,
großartig.
Ihr wisst nicht, wo die Party ist, aber Gigi ist immer vor euch dann auf der nächsten Party oder wieder da und hat da schon wieder was Nächstes ausgefuchst.
Gigi ist.
Wie funktioniert das denn?
Sie ist ja vor allem auch, sie
kann
kommt
sie
ja auch nicht auf den Partys
sich
an.
Sich teleportieren?
Die macht ja auch immer den Eindruck, als wäre sie schon eine ganze Weile da.
Ja.
Mega. Völlig sinnlos, aber mega. Funktioniert überhaupt nicht und ist halt ein bisschen komisch, weil es genau kontra geht zu dem Punkt, dass der Hauptplot ist, wir versuchen die Party zu finden.
Ja.
Das ist der Plot des Films.
Ja.
That's it.
Genau.
Und Gigi teleportiert sich.
Und Gigi ist einfach immer da.
Ja, und hat eigene Rollen.
Führt quasi eigentlich schon die Haupthandlung ad absurdum halt.
Ja.
Wie gesagt, ich fand das tatsächlich einigermaßen lustig. Ich hatte mich aber halt auch irgendwie von komplexer Handlung komplett verabschiedet zu dem Zeitpunkt.
Und da muss man aber drüber stehen. Und auch wieder das Theater-Duo ist ja dann auch auf der finalen Party, die ja eigentlich parallel eine eigene Party schmeißen.
Genau.
Wo ich denke so, wird mir jetzt auch nicht aufgeklärt. Ist das jetzt vorbei und sie sind da? Läuft das parallel? Oder warum ist er jetzt dort? Ich weiß es nicht. Also sowas bringt mich aus dem Tritt. Und das fand ich einfach, sind wir wieder bei dem Punkt, irgendwie lazy writing.
Genau. Wir hatten das schon.
Aber okay.
Wir hatten das halt schon mal.
Soll ja kein Kunstwerk sein.
Nö, genau. Und ich hatte das schon mal bei Zombieland auch erwähnt, meinen Punkt. Wenn, also du musst so ein paar Punkte musst du abhaken können. Und wenn du weißt, keine Ahnung, Drehbuch ist der Plot ist zum Beispiel nicht so stark, dann muss der ganze Rest halt sitzen, ne? Das heißt,
zum Beispiel der Cast bei Zombieland.
Cast muss mega sein und die Chemie muss stimmen, die Dialoge müssen dann vielleicht einigermaßen cool rübergebracht werden. Für mich persönlich ist das gegeben, mit Voraussetzung, dass ich mit diesem Stil halt hinkomme. Ne? Du hattest da ja deine Probleme mit, habe ich jetzt rausgehört. Die Lacher waren da durch Klischees und 2D-Nebenfiguren, die mega überzeichnet waren. Aber der Film versucht ja dann trotzdem auch noch so schon für mich eher ein bisschen fast vordergründig auch so eine, oder mehr als eine Message eigentlich durchzupressen. Ein bisschen.
Ja.
So, und das hat so mittelgut auch funktioniert, weil das fühlte sich nicht so wirklich rund eingebracht an in diese Leichtigkeit, diese überzeichnete Leichtigkeit, so ein Stück weit. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, den Spagat zu finden. Ganz oft, man kennt ja diesen Moment, ist es ja dann auch ganz irgendwie so, dass dann bestimmte Sachen, das relatierende Moment, wo du sagst, ich kann fast nicht mehr zugucken, weil es gerade so schlimm ist alles, dass jetzt gerade alles zu Bruch geht, keine Ahnung. Das ist hier vorhanden. Mhm. Will nicht zu viel spoilern, aber vorhanden. Und das ging für mich dann streckenweise auch irgendwie dann doch zu schnell. Wir haben ja eh das Problem, dass die ganze Handlung sehr schnell gehen muss für das, was sie alles erleben müssen in einer Nacht. Und
Also funktioniert so
semi für mich.
Semi.
Ja.
Was für mich aber der größte Punkt ist, wo ich so dachte, wenn ich jetzt eine Wertung hätte, muss ich da einfach ein paar Punkte abziehen, ist einfach für mich diese wirklich ultra krasse Nähe zu eben Superbad.
Genau.
Eben Edge of 17. Wir hatten es damals schon im Trailer gesagt, fühlt sich so an im Trailer wie eine Mischung aus Superbad und Edge of 17. Dann habe ich den Film jetzt gesehen.
70-30.
Und dachte, ich bleib dabei. Eine Mischung aus Superbad und Edge of 17. Wir haben
schon mehr Superbad.
Wir haben die gleiche Grundidee. Wir haben zwei, oder bei Superbad waren es drei Charaktere, die sagen, wir sind eigentlich die Verlierer der Schule. Wir sind jetzt irgendwie in unserem letzten Highschool-Jahr und bevor wir aufs College gehen, müssen wir halt nochmal irgendwie eine Party steigen lassen. Wir müssen uns dabei an den Eltern schmuggeln, müssen die Party finden, haben Probleme dahin zu kommen, kommen irgendwie mit Alkohol oder Drogen in Kontakt, sind dann auf der Party, sehen, dass es uns gar nicht so viel bringt oder ziehen irgendwie noch einen weisen Schluss daraus, kommen dann doch irgendwie wieder näher, haben noch ein bisschen Spaß, Abenteuer, irgendwas geht schief.
Dabei zerknatschen sie sich aber, um dann wieder zusammenzukommen.
Dann kommt Edge of 17 ins Spiel, man zerknatscht sich, zwei Freundinnen liegen im Clinch, zerraufen sich, man weiß nicht, ob sie wieder zusammenkommen oder auch nicht. Das funktioniert, weil das versucht, so beide Themen so ein bisschen in den Remakes reinzuziehen, aber war für mich unglaublich zu nah dran und da eigentlich immer wieder zu frech, ehrlich gesagt, dass da vier Leute dran geschrieben haben und dann eigentlich so eine unglaubliche Nähe zu beiden Filmen bestehen. Und man muss halt den Vergleich ziehen, weil beide Filme halt.
Also A, wird es damit beworben.
Gerade Superbad einen Kultstatus hat und die halt ewig schon lange auf dem Markt sind.
Genau. Es wird damit geworben.
Und das kommt auch noch dazu.
Und ich bin auch der Meinung, also ich kann Edge of 17 tatsächlich ein bisschen für mich persönlich aus der Gleichung rausnehmen, aber die
bisschen Idee, schon, ja.
So, ne, vom ganzen Ton her, aber den Vergleich mit Superbad musste halt gehen und Superbad ist von wann? 2009? 10 Jahre?
Ja.
Eher.
Und ja, das ist halt, wie du gesagt hast, ist eine schwierige Sache. Dann,
2007.
oh, 2007, meine Güte. Ja, also genau. Man muss halt einfach erwähnen, dass vier Leute dran geschrieben haben. Das ist ganz
Ja.
wichtig an der Stelle, wenn du sagst, puh, Skript haben wir von vornherein jetzt nicht unbedingt gelobt. Und dann ist es halt eben doch auch sehr, sehr nah dran bei Superbad. Und Superbad war dann für mich noch so ein
Reden
Stück.
wir vom gleichen Film oder ist das was anderes?
Superbad
Superbad.
war noch ein Stück konsequenter, dann auch zu sagen, wir sind völlig überzeichnet, wir gehen dann auch komplett diese raunchy ab 18 Nummer, ja, wir gucken uns dieses Experiment an, wo uns das hinführt und gehen da tutto kompletti hin, ne? Mit Erwachsenen, die auch komplett abgefuckt sind, Bill Hader da, diese ganze Story mit
Stimmt.
McLovin
Oh
und
Gott, stimmt,
das,
ja.
das hast du hier bis zu einem gewissen Grad auch, aber so ein bisschen wie mit angezogener Handbremse, so
Ja.
nicht so ganz extrem,
Ja.
bitte, fast, aber nicht so ganz und keine Ahnung, so zog sich der ganze Film auch für mich so ein bisschen mit angezogener Handbremse
Nee,
als.
bin ich voll dabei. Und du hast beim Superbad, du hast irgendwie eine Tag-Traumsequenz, wo sie dich ein bisschen aufs Eis führen. Du hast 2D-Animationen, weil die Hauptfigur von Jonah Hill irgendwie so pubertäre Fantasien immer zeichnen muss, und sowas in der Richtung. Und auch das hat man ja letzten Endes hier verwurstet. Also man hat so eine Drogensequenz, die ich dann ganz erfrischend fand wieder, wo ich aber auch dachte, ja, auch ein bisschen davon abgeguckt, könnte man jetzt böse, böse behaupten. Und du hast so ein paar Montage- und Stilformen, die man da auch so ein bisschen abguckt hat. Und die Tagtraumsequenz ist auch einmal mindestens vorhanden.
Was
Passt irgendwie alles in das Genre rein, kann man sagen. Ja, ist so ein bisschen Allgemeingut letzten Endes, wo man sich dran bedienen kann. Aber wie gesagt, das war für mich so einer der größten Kritikpunkte.
Jetzt haben wir relativ viel gemeckert.
Ja, relativ viel gemeckert. Ne? Es ist eigentlich wie letztens bei Zombieland gewesen.
So, aber eigentlich
Müssen wir
fanden
noch
wir
die
bei
Kurve kriegen.
Zombieland zum Beispiel, fanden wir ja richtig geil dann irgendwie am Ende trotzdem.
Ja, was da passiert.
Aber wie ich auch schon eingangs, also ich habe es ja gerade eben auch nochmal erwähnt, ne? Bei
Ja.
Zombieland waren halt dann einige andere Punkte auf der Checkliste dann, wo wir sagen, ja. Das ist gegeben und deswegen ist es halt trotzdem sau cool, auch wenn der Plot völlig idiotisch ist vielleicht und flach ohne Ende.
Ja.
Hast du denn ein paar Sachen noch bei Pro stehen wenigstens?
Ja, ich habe mir auf jeden Fall natürlich ein bisschen noch was aufgeschrieben. Eigentlich habe ich schon angerissen, diese Nummern, die man auch hier bringt mit dieser Sequenz, wo sie beide auf Drogen sind und du dann quasi so eine Fantasy-Sequenz hast, nenne ich es jetzt einfach mal. Die kam überraschend, fand ich dann sehr witzig und gut gemacht. Und du hast halt auch so eine Traumsequenz, wo Molly plötzlich denkt, sie tanzt mit ihrem Schwarm. Du hast einen sehr coolen Soundtrack auf jeden Fall, der gut reinpasst. Also da wurde viel zusammengetragen, aktuelle Musik. Es geht alles so in
Genau, deswegen war das
funky, tanzbare
mit dem
Rap-Musik.
Komponist gar nicht so präsent für mich, weil ich, wenn ich da zurückdenke, bleibt tatsächlich eher der Soundtrack hängen. Die Songs, die
Ja.
sie wirklich ausgewählt haben, die sehr pointiert eingesetzt werden, sehr cool sind. Also passt, finde ich, gut rein. Ist auch konsequent, der Soundtrack.
Ja, auf jeden
So.
Fall.
Und ich muss auch sagen, der ganze Schnitt, Montage, du hast ja gesagt, die Dialoge sind halt schnell und überzogen und das gibt auch dann der Schnitt durchaus her, dass das funktioniert für
Ja.
mich. Streckenweise wird auch sehr schnell erzählt und das funktioniert halt. Und da musst du, glaube ich, auch gut und sauber arbeiten, damit das Publikum da auch dran bleibt und den Faden nicht verliert und ja, nicht hängen bleibt irgendwie an
Ja.
irgendeiner Stelle. Ja, und das funktioniert 1A.
Nee, da Hut ab. Also es gibt auch viel, wo man so, wie du schon gesagt hast, irgendwas mit Slow-Mo macht, Musik, und dann gibt es aber einen harten Cut, wo man plötzlich woanders ist und damit natürlich auch eine gewisse Komik halt inszeniert werden kann. Also top, kann man nichts machen. Es sind viele Timing-Sachen extrem gut gemacht. Ja, genau, die Musik harmoniert sehr gut. Also das ist eigentlich alles, wo man sagen muss, ist eine perfekte Basis und da haben sich die richtigen Leute, wurden da zusammengeschmissen, um was da halt, ja, aus dem Boden zu stampfen. Und der Cast.
Jo, ich finde gerade die beiden Hauptdarstellerinnen haben auch eine tolle Harmonie, so wie wir das dem Zombieland-Cast bescheinigt haben. Also hat man gesehen, dass die gut zusammen funktionieren, glaube ich, auch Spaß hatten am Set. Ich fand auch die 2D-Nebenfiguren, wie gesagt, unterhaltsam gecastet. Die machen das auch sympathisch und bringen die One-Liner so rüber, dass es halt witzig sind, ne? Auch wenn es vielleicht flach kommt. Also für mich hat das gut funktioniert. Von daher, da haben sie beim Cast eigentlich relativ viel richtig gemacht. Und ich muss, dann springe ich jetzt nochmal zurück zum Plot, weil es ein positiver Aspekt ist. Du hast es gesagt, dadurch, dass die Gräben zwischen den unterschiedlichen Lagern, die da eingeführt werden, nicht so tief sind, wie sie vielleicht auch in vergleichbaren Filmen sind, bleibt dadurch die Tür offen, um ein relativ versöhnliches Ende zu finden, das ich eigentlich ganz charmant fand dann wieder. Mhm. Ich will es jetzt nicht komplett vorwegnehmen, aber wenn du halt irgendwie im Zweifel merkst, dass die Unterschiede gar nicht so riesengroß sind, wie du vielleicht auch immer gedacht hast, da diese Tür war halt die ganze Zeit offen, dadurch, dass es von Anfang an halt nicht so extrem dargestellt wurde.
Das fand ich auch schon wieder ein bisschen nahbarer, weil ja, gerade so ein genau. Alter irgendwie von 16 Jahren, genau. Da reift man ja auch so langsam und richtig. Da werden ja dann teilweise auch eben solche
Grenzen. Da bleibst halt. Du nicht bockig und sagst, nein, die reichen, ja. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Nee. Und
komm, das waren jetzt irgendwie 10 Jahre Schule.
Die populären Kids, das sind wir halt nicht, ja. Sondern nee, das weicht halt alles irgendwie so ein bisschen auf.
Das stimmt schon.
Das ja. Kam dann für mich am Ende tatsächlich
das fand ich auch nicht schlecht,
ganz, ja. Ganz schön raus. Tatsächlich. Ja. Das waren meine positiven Eindrücke.
Ja, nee, Cast, um es abzuschließen, hatte ich schon erwähnt, die Eingangssequenz, wo sie sich gegenseitig antanzen, funktioniert super, ansonsten auch super harmonisch, dafür, dass sie ja auch beide noch relativ jung sind. Kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen.
Genau.
Noch ein abschließendes Fazit nochmal in zwei Sätzen? Oder?
Wir müssen erstmal rauskriegen, wie krass war denn jetzt Olivia Wildes Handschrift als Regiedebüt oder auch nicht. Kann man aktuell noch relativ schwer sagen, tatsächlich, ne? Weil du hast selber gesagt, gefühlt hat sie einmal zu häufig Superbad geguckt.
Ja, das möglicherweise. Auf jeden Fall. Es gibt einen Kurzfilm von ihr, den habe ich aber nicht gesehen. Auch aber nicht. Prinzipiell war es ihr erster Langfilm.
Mich würde erstmal interessieren, wechselt sie das Genre, wenn was Zweites kommt? Oder was kommt überhaupt halt als Zweites? Kommt was als Zweites? Ich habe jetzt nicht groß gesucht, ob sie sich dazu schon geäußert hat.
Nee, ich glaube, ich habe aber noch nichts gesehen.
Ich habe in IMDb ist, glaube ich, nichts getrackt. Mhm. Manchmal ist es ja aber so, dass sie in irgendwelchen Interviews schon sagen, aber sie hat jetzt erstmal 2019 noch einen Film in den Startlöchern und der muss ja auch irgendwann noch gemacht werden.
Die Frage ist ja,
brauchen wir einen zweiten Teil?
Willst du denn von ihr was noch sehen?
Klar, warum nicht? Einfach nur, um vielleicht gegebenenfalls mit unserem Urteil aufzuräumen, dass sie sich zu viel bei Superbad abgeguckt hat. Würde ich mir wünschen halt, ja? So, ne? Weil ist ja, fände ich jetzt auch nicht so toll, wenn mir das gesagt würde, ne? Also, weil es ist halt immer ein schmaler Grat zu sagen, es war inspiriert, also ich habe mich inspirieren lassen oder ist streckenweise Beat for Beat halt übernommen.
Ja.
12 Jahre später.
Ja, genau.
Muss man sich halt auch immer wieder überlegen halt. Aber ja. Zweiter Teil ist, glaube ich, vom Tisch. Aber vielleicht kriegen wir ja eine YouTube-Serie mit den Figuren.
Oh, du meinst wie bei Age of 17?
Ist das immer noch ein Ding eigentlich?
Ich weiß gar nicht. Ich habe nie wieder was gehört. Müsste man
nochmal nachrecherchieren, ich auch nicht.
Sollte direkt so ein YouTube-Ding werden.
Ja, vielleicht ja doch nicht. YouTube hat ja jetzt auch alles irgendwie free to watch gemacht. Gibt ja keinen YouTube Prime. Wie ist es? YouTube Red? Fuck, ich weiß
glaube,
nicht.
Glaube, ja.
Wie? YouTube Plus im Zweifel.
Ähnlicher Stand wie bei Facebook Watch.
Oder, Gott, oder stimmt.
Wie ist es? Da gab es auch noch irgendwas.
Wenn die nicht alle im Plus dahinter setzen, mein Gott.
Das ist ja so viel einfacher.
Eigentlich auf den Standard. Ja, so unterm Strich.
Fazit?
Ja, Fazit. Und von meiner Seite keine uneingeschränkte Guckempfehlung, vielleicht nach allem, was wir gemeckert haben, aber wenn ihr gut was zu lachen haben wollt, vielleicht mit einem, wie gesagt, mit einem versöhnlichen Ende, wenn euch das mit Superbad, wenn das so eure Baustelle ist, kann sich, glaube ich, jetzt schon relativ gut einschießen, hatte 12 Jahre Zeit, was für einen Humor ich erwartet. Der Trailer gibt auch, glaube ich, relativ gut wieder. Definitiv. Was euch im Film erwartet, das wäre mehr davon, dann seid ihr da auf jeden Fall an der richtigen Baustelle. Wir haben uns ja geoutet als Coming-of-Age-Fans. Ich fand nicht, dass es jetzt verschwendete Zeit war, aber ich hatte es eingangs extra gesagt. Ich bin mit einer gewissen Erwartungshaltung rein und war dann enttäuscht zuerst. Aber das macht den Film jetzt nicht schlecht, gar nicht. Aber meine Erwartungshaltung war vielleicht auch einfach zu hoch. Und die Parallelen zu Superbad waren zu eklatant. Aber unterm Strich ist es ein solides Ding. Kannst nicht viel falsch machen. Und mein Fazit ist, wäre auf Netflix besser aufgehoben gewesen. Unterm Strich würde ich sagen, wenn du es einfach mal weggucken kannst daheim, als jetzt eine große Kinoauswertung in Deutschland, die uns 6 Monate beraubt hat, die wir warten mussten, um das zu gucken. Fazit Ende.
Ah, habe ich das gerade irgendwo aufgeschrieben? Hast du es abgelesen? Weil jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen kann. Ja, das trifft eigentlich ziemlich genau. Ja,
aus einer unsichtbaren Schreibmaschine notiert.
Auch mein Fazit, was ich ziehen würde, also auch, ich würde nicht sagen, eingeschränkte Empfehlung, sondern es ist ein wirklich solides Ding, wo sie aber einfach nicht von der Hand weisen lässt, dass es eben starke Tendenzen, eine starke Nähe zu Superbad hat. Und wenn man das sagt und auch oder wenn man so rangeht mit dieser Erwartungshaltung und selbst auch der Film selbst mit so einer Werbetrommel rührt, hey, es ist wie Superbad und er spielt sogar die Schwester von Jonah Hill mit. Klar, dass man dann Erwartungen hat und dass die vielleicht nicht immer erfüllt werden können, gerade wenn man halt sagt, es fühlt sich so ein bisschen an wie mit angezogener Handbremse. Es gibt kein Cop-Duo mit Seth Rogen und Bill Hader, die diesen Film halt nochmal einen riesigen Schub nach vorne mitgeben, so als Nebendarsteller.
Es gibt den Jason Sudeikis-Moment.
Es gibt den Jason Sudeikis-Moment, denn ich weiß, ob der gerade Cardi B läuft oder nicht im Radio über den iPod.
Auch das passiert.
Oder über das Telefon. Das ist schon witzig, aber es fühlt sich alles relativ harmlos an, ein bisschen seicht. Deshalb denke ich auch, ich sehe die Gefahr, dass er fürs Kino zu klein ist. Aber für Netflix, für den Streaming-Dienst hätte ich gesagt, wäre es perfekt und wäre es sogar eine richtig coole Nummer geworden. Ja. Ähnlich wie bei Isn't It Romantic zum Beispiel.
Ja.
Wo ich sage, ob der im Kino funktioniert hätte, wäre sicherlich untergegangen, weil es ist eben keine Emilia Clarke, die irgendwie in Last Christmas angelaufen ist.
Ich befürchte, dass das Booksmart auch blüht.
Genau.
Gerade mit
auch weil ich kaum Werbung gesehen habe bis jetzt. Ich achte da nicht drauf, aber ich hätte es bestimmt schon mal irgendwo aufblitzen sehen.
Und es kommen halt ein paar dicke Dinger raus. Wir hatten es in der Update-Folge, du hattest in der Vorwoche.
Midway, Irishman, Last Christmas.
Ja.
Alles heute angelaufen.
Zombieland.
Ja. Letzte Woche auch noch, genau, also läuft noch im
Woche
Kino.
Und diese Woche einfach so große Kino-Releases, schwierig an der Stelle. Und deswegen ist mir nicht ganz klar, was die Verleiher sich da irgendwie bei gedacht haben.
Ansonsten, man muss leider sagen, man muss ihn in den Vergleich ziehen mit Superbad, mit Project X. Dieses Jahr kamen noch Good Boys in die Kinos.
Ich verstehe natürlich im Übrigen sehr wohl, da sind wir gar nicht drauf eingegangen, dass es natürlich Superbad ist, aber dass es diesmal Mädels sind, die Hauptrollen spielen und nicht Jungs, wie es halt immer ist. Und dass es deswegen auch im aktuellen Klima und im Wandel, im gesellschaftlichen, ohne da jetzt näher ins Detail zu gehen und wertungsfrei zu bleiben, seinen Platz hat, dass es auch mal jetzt irgendwie soweit ist. So ein Stück weit ist es dann aber trotzdem austauschbar.
Ja, das ist
von
das
den,
Problem.
Von den grundlegenden Plotbeats so unterscheidet sich dann doch nicht genug irgendwie oder es wird nicht genug drauf eingegangen, ob möglicherweise das von jungen Frauen oder von Mädels, die langsam zur Frau werden, irgendwie anders erleben als zum Beispiel Jungs, die zum Mann werden, wie in Superbad oder so.
Ja.
Das war mir dann nicht genug da. Repräsentieren, yes, super cool, starke Frauen, auch super toll und so, ne? Überhaupt keine Frage. Ändert aber nichts an den Kritikpunkten.
Ja. Ich versuche es ganz kurz zu machen, im direkten Vergleich, ja, ich finde ihn besser zum Beispiel als Good Boys, der dieses Jahr in die Kinos kam, aber er reicht halt nicht an Filme wie Age of 17 oder Superbad heran. No. Trotzdem, guckt euch den gerne im Kino an, da auf jeden Fall supporten, auch dafür, dass es halt der Einstand, Regieeinstand von Olivia Wilde ist.
Ja.
Man kann eigentlich nichts falsch machen, man darf nur nicht mit diesen riesigen Erwartungen rangehen.
Vielleicht mit einer Runde gehen.
Ansonsten, super solides Ding, es ist witzig, gut gemacht, man kann nichts sagen. Geile Leute, geiler Schnitt, geile Musik, super charmant. Aber halt die Grundbasis von der Story ist halt, wenn wir so drauf gucken, wie wir es jetzt dargelegt haben, bisschen unbefriedigend.
Ja.
Nur ein bisschen.
Gut zusammengebracht.
Denke auch.
Das glaube ich. Hoffentlich.
Wart ihr schon im Kino? Kommt der gerade raus? Oder wollt ihr den jetzt heute noch gucken? Oder vielleicht am Wochenende, was jetzt kommt? Oder irgendwann? Dann gerne Bescheid sagen, nachdem ihr die Glocke gedrückt habt bei YouTube, wenn ihr gerade bei YouTube seid. Wenn nicht, ihr hört uns gerade auf dem Fahrrad oder wo auch immer, dann gerne ein Abo bei Spotify oder den Streaming-Dienstleistern eurer Wahl da lassen. Oder mit uns. Oder mit uns auf den sozialen Medien interagieren, zum Beispiel bei Twitter, Facebook und oder Instagram. Bei, unter dem Tag von mit
NSRT Podcast.
Und dem Hashtag?
NSRT-Podcast. NSRT-Podcast.
Sehr gut. Kannst du das in weiteren Interpretationen? Mach mir den schwedischen Austauschschüler, der auf Englisch redet.
Okay. Ich bin aber 30% chinesisch. Das muss ich doch davor dazu sagen.
Okay.
Nee, da bringst du, mit sowas bringst du dich nur in Teufelsküche. Aber hast du den dopen Shop erwähnt?
Den habe ich natürlich nicht erwähnt, aber du springst dir gerne in die Bresche für mich.
So.
T-Shirt, Fanartikel, Insert, Nerd Science Recorded and Tape, könnt ihr alles bestellen. Findet ihr auch alles in der Videobeschreibung. Genauso wie den Link zum Trailer und zum IMDb-Profil von Booksmart, dem Regiedebüt von Olivia Wilde, der ab heute 14.11. im Kino läuft.
Ungesponserterweise jetzt im Kino.
Das war, dazu sagen,
eine,
ja.
Das war mir eine Ehre.
Ja, hat Spaß gemacht.
Nächste Woche wieder News.
Das kann natürlich sein.
Befürchte ich.
Ja, es muss leider.
Was muss, das muss.
Wir haben kräftig gesammelt, es kommt wahrscheinlich einiges noch bis nächste Woche dazu.
Ja, das letzte Update war von den Trailern zumindest.
Vielleicht nimmt es wieder Fahrt
auf. Ich warte ja auf den James-Bond-Trailer. Ich hau es jetzt hier mal raus.
Aber man hat es ja heute auch an den Releases gemerkt, 14.11., was da alles ins Kino gekommen ist. Wir hatten so viele Trailer in der letzten Zeit, jetzt merkt man es langsam, wie zum Winter hin hier alles in die Kinos gespült wird. Ja. Wird wahrscheinlich vor den Feiertagen nochmal ein bisschen dicker auch. Mal gucken.
Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden.
Ja, jetzt ins Kino gehen, los, hopp.
Genau, und dann immer schön dranbleiben. Und wir melden uns spätestens in einer Woche.
Ja, spätestens.
Bei euch. Im Idealfall auch wieder mit Ronny an meiner Seite. Vielen Dank an dich. Vielen Dank an die Zuhörer, Zuschauer.
Danke, Alex. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ist eine Drohung. Kein Versprechen.
Ich wollte gerade sagen, mach doch nicht mit einem Fragezeichen. Mach's mit einem Ausrufezeichen.
Und
einem
ersten Blick. Ja, ich will ja die Leute. Ach, egal. Bis nächste Woche.
Tschüss. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.